Hallo und herzlich willkommen beim AWO-Podcast Gerecht in Echt des AWO-Bezirksverbandes Niederrhein und der AWO-Seniorendienste Niederrhein. Das Ganze wird freundlicherweise gefördert aus Mitteln der Glücksspirale. Heute haben wir eine Sonderfolge für euch am Start. Es geht um das Thema Vorsorge und dafür haben wir gleich zwei Expertinnen für euch an den Mikros, die sich ehrenamtlich dafür engagieren, damit möglichst viele Menschen für sich und ihre Angehörigen vorsorgen. Darum sind heute auch nicht unsere beliebten Moderatoren für euch da, sondern meine Wenigkeit. Ich bin Michael Rosellen, arbeite beim AWO-Bezirksverband Niederrhein als Abteilungsleiter Eingliederungshilfe, Fördermittelmanagement und Altenhilfe. In meinen Bereich fällt auch das Thema Vorsorge. Und darum bin ich nun hier, um euch, liebe Uschi und lieber Uli, vorzustellen. Uschi, vielleicht ein paar Worte zu dir.
Mein Name ist Uschi Krehut und ich mache das Vorsorgeteam schon seit 13 Jahren inzwischen. Und wir beraten die Menschen der Stadt oder um uns herum in puncto Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
13 Jahre ist eine wirklich lange Zeit und noch viel mehr Kompetenz, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Lieber Uli, du bist ja heute auch zu uns nach Essen gekommen. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Sehr gerne, Michael. Ich freue mich, dass ich seit 4 Jahren zum Thema Vorsorge schon tätig sein darf, auch ehrenamtlich in unserer Beratungsstelle in Langenfeld. Und habe sehr darauf gebaut, dass halt insbesondere so Kompetenzen wie die Uschi oder andere Kolleginnen mich in dieses Thema, in dieses wichtige Thema einarbeiten konnten. Und insofern finde ich es gut, dass wir heute hier einen Podcast dazu machen können.
Für uns alle ein neues Format, aber ich glaube, neben dem Web und vielleicht auch dem Print und anderen Dingen, die man nachlesen kann, sicherlich auch nochmal ein Format, was man schön nebenbei hören kann. Uschi, vielleicht mit einer einfachen Frage vorneweg. Warum ist das Thema Vorsorge für dich wichtig geworden?
Für mich, ich muss anders anfangen. Ich bin pensioniert worden und habe danach mir ein Ehrenamt vorgestellt. Dann habe ich mir in Langenfeld das angehört, das Thema Vorsorge. Und dann war ich sehr interessiert. Und so hat mich Frau Eckerkunst, die das damals geleitet hat, überredet, doch auch mitzumachen. Und das Ehrenamt hat mich also gefunden. Ich habe es nicht gesucht, sondern es hat mich gefunden. Und es hat mir die ganzen Jahre sehr viel Spaß gemacht.
Das ist eine schöne Geschichte, vor allen Dingen, wenn Ehrenamt Spaß macht und es einen findet und man nicht selbst sucht. Uli, wie bist du zu uns als AWO gekommen?
Auch das ist eine längere Geschichte, wenn man so will. Also ich habe ja schon in meinem Job bei der Krankenkasse mit euch zusammengearbeitet, mit der AWO zusammengearbeitet und habe damals das Thema schon für sehr wichtig gefunden und habe insbesondere euren selbstentwickelten Vorsorgeordner als toll empfunden und habe diesen dann unseren Kundinnen und Kunden bei der Krankenkasse auch angeboten. Und das war ein großer Erfolg damals. Und als ich dann jetzt die Zeit bekommen habe, auch mich ehrenamtlich für dieses Thema zu engagieren, habe ich mich einfach gefreut, das fortsetzen zu können, was wir schon damals erfolgreich beruflich gemeinsam gemacht haben.
Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier seid. Ich finde, das ist in persona ein Motto der Arbeiterwohlfahrt, Hilfe zur Selbsthilfe, also andere Menschen zu befähigen, sich selbst schlau zu machen, selbst für sich Vorsorge zu treffen, womit wir auch schon beim Thema sind. Wenn ihr zum Thema Vorsorge unterwegs seid, warum ist Vorsorge so wichtig, Uschi, vor allen Dingen für einen selbst?
Also die Menschen brauchen meines Erachtens eine Vorsorge, und zwar indem man privat eine Vollmacht ausstellt mit einem Menschen seines Vertrauens, um nicht in eine gesetzliche Betreuung zu kommen. Denn gesetzliche Betreuung bedeutet im ungünstigsten Fall, dass mich ein ganz fremder Mensch betreut, der mich nun überhaupt nicht kennt. Und ich persönlich möchte gerne von jemand betreut werden, der mich kennt, der weiß, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich ticke und sich so verhalten kann.
Uli, du berätst ja auch zum Thema Vorsorge. Wenn du Uschis Ausführungen so lauscht, hast du gerade schon hier gezeigt, das sieht man im Podcast natürlich nicht, aber wir wollen euch da draußen ja hier auch mitnehmen. Wie würdest du dich dem Thema nähern?
Ja, ich möchte da direkt mal mit einem großen Irrtum aufräumen. Das, was die Uschi gesagt hat, ist natürlich genau das, was wichtig ist, aber viele Menschen haben ja diese Einstellung, wenn meinem Ehepartner mal was passiert, dann bin ich ja da, dann kann ich mich ja um ihn kümmern, das passiert ja automatisch. Das ist schon der erste große Irrtum, dem wir gerne unterliegen, nämlich automatisch passiert da gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo meine Frau einen Unfall hat oder in einer Situation reinkommt, wo sie nicht mehr selbst für sich entscheiden kann und ich habe keine Vorsorgevollmacht ausgestellt und keine Unterlagen, die mich berechtigen, letztendlich für sie zu entscheiden, komme ich sehr schnell in eine Situation hinein, wie Uschi es beschrieben hat, dass mir jemand möglicherweise vorgesetzt wird oder dass auf jeden Fall eine gerichtliche Betreuung bestellt wird. Und der zweite Irrtum ist genauso für Kinder. Also man denkt ja immer in einem Verbund dahinter, ja, wenn mein Kind volljährig ist, ist das schön. Und wenn dem Kind irgendwas passiert, kann ich ja als Elternteil da auch tätig werden. Auch das geht nicht mehr. In dem Augenblick, wo die Volljährigkeit da ist, muss eine Vorsorgevollmacht letztendlich sicherstellen, dass, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann, jemand für mich entscheiden darf. Und allein diese Situationen können schnell passieren. Und damit wissen wir auch, dass es viel wichtiger ist, Vorsorge zu betreiben, als es darauf ankommen zu lassen. Und am Ende, dass jemand anders letztendlich für mich entscheiden soll, den ich aber vielleicht gar nicht haben möchte.
Ihr geht schon tief rein ins Thema. Wir kommen im weiteren Verlauf nochmal auf die einzelnen Punkte zurück. Wenn ich nochmal zurück an den Anfang gehe, wir haben überlegt, warum es für einen selbst so wichtig ist. Jetzt sind wir aber ja meist zum Glück nicht ganz alleine unterwegs, sondern man kann sich ja auch die Frage stellen, warum ist das denn für meine Familie, für meine Angehörigen so wichtig?
Das ist allein deswegen schon wichtig, damit ich nicht in ein Vakuum falle und auch ich muss wissen letztendlich, was muss ich denn eigentlich dann tun? Das heißt, das muss vorher organisiert werden. Also was ist für meine Angehörigen eigentlich wichtig zu wissen, damit sie halt für mich auch wirklich tätig werden können und nicht in einem Vakuum da sind und sagen, ja, und was passiert jetzt? Das heißt, man sollte natürlich entsprechend darüber auch in der Familie oder mit den Personen, die für einen wichtig sind, darüber sprechen.
Also ein echter Mehrwert für einen selbst und für Angehörige. Gut, wir haben gehört, warum das Thema Vorsorge für einen selbst und für unsere Angehörige so wichtig ist. Versuchen wir mal einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe so aufgeschrieben, also was muss ich für mich beachten, wenn ich für mich vorsorgen will? Muss ich vorsorgen, wenn ich verheiratet bin, Uschi? Ist das so ein Thema?
Ja, natürlich ist das ein Thema. Ich denke, viele Menschen vermuten, dass ihr Ehepartner dann für sie sorgen kann. Das ist aber heute mit unserer jetzigen Gesetzgebung nicht so, sondern wir würden wirklich in eine gesetzliche Betreuung geraten, wenn wir nicht privat vorgesorgt haben. Und wenn ich nicht verheiratet bin, dann muss ich natürlich auch vorsorgen mit einer Vorsorgevollmacht und einen Menschen meines Vertrauens finden.
Habe ich also richtig verstanden, wenn ich verheiratet bin, bedeutet das eben nicht, dass mein Ehepartner, meine Ehepartnerin automatisch für mich Entscheidungen treffen kann?
Nein, das bedeutet so nicht so, genau.
Okay, ja,
ist ja wir haben ja einen Zusatz in der Vorsorgevollmacht, wir haben ja ein Ehegattennotvertretungsrecht, das gilt in Gesundheitsfragen die ersten 6 Monate.
Mhm. Das ist eine Neuerung, die seit 01.01.2023 im Raum ist, wo für den Fall, dass ich selber nicht entscheiden kann, eben zeitlich beschränkt mein Ehepartner, meine Ehepartnerin für mich entscheiden kann.
Nur in Gesundheitsfragen.
Nur in Gesundheitsfragen, okay. Jetzt fiel das Wort Vorsorgevollmacht gerade schon, dass ich immer als Instrument bezeichne, Uli. Was ist bei der Vorsorgevollmacht wichtig? Warum ist das so ein gutes, passendes Instrument?
Ja, die Vorsorgevollmacht ermöglicht letztendlich, dass jemand für mich, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, das selber für mich zu entscheiden, zu diversen Themen halt wirklich Entscheidungen herbeizuführen. Wie Uschi schon richtig sagte, in Sachen Gesundheit gilt für Ehegatten beispielsweise das Notvertretungsrecht momentan. Aber es gibt ja noch mehr Themen als Gesundheit. Es gibt ja noch die Vertretungsthemen für Mietrecht beispielsweise oder für Behörden oder für Krankenkassenthemen. Und ich muss halt letztendlich eine Vollmacht erstellen, wo halt jemand für mich in all diesen Themen halt auch tätig werden darf.
Uschi, wir haben jetzt schon gehört, was in der Vorsorgevollmacht alles drin ist. Ab welchem Alter sollte ich denn sowas machen?
Also wir sehen natürlich viele ältere Menschen, nicht ganz die jungen Leute. Aber theoretisch ist es natürlich ab 18, wenn die Eltern nicht mehr zuständig sind, nötig, eine Vorsorgevollmacht auszufüllen.
Tatsächlich also auch schon für junge Menschen ein großes Thema. In unseren Vorträgen in Langenfeld weiß ich, du hast es gerade gesagt, Uschi, in der Regel eher ältere Menschen kommen. Ja, aber wir werben durchaus dafür, sich dieser Frage auch zu stellen, dann eben, wenn man auch die Volljährigkeit erreicht hat. Und das ist ja mit 18 der Fall. Jetzt beschäftigen wir uns hier bei der AWO ja schon lange mit dem Thema Vorsorge und es wird nicht überraschen, dass es nicht nur ein Instrument dazu gibt. Uschi, Uli, es gibt ja noch zwei weitere. Mit welchem wollen wir an der Stelle weitermachen?
Also die Betreuungsverfügung kann ich vielleicht mal kurz erklären. Die ist nämlich, wie heißt das so schön, quick and dirty. letztendlich, wenn ich jemanden nicht finde, dem ich wirklich eine ziemlich umfängliche Vorsorgevollmacht ausstellen möchte, habe ich auch die Möglichkeit, über eine Betreuungsverfügung jemanden zu benennen. Den muss ich natürlich schon finden und der muss auch bereit dazu sein, dass der dann im Falle eines Falles für mich die Betreuung durchführt. Aber diese Betreuungsverfügung dient eigentlich nur dazu, dass ein Betreuungsgericht die Person wieder bestellt. Also es wird wieder eine amtliche Bestellung vorgenommen und damit letztendlich auch eine andere Art der Kontrolle durchgeführt, sodass die Betreuungsverfügung immer dazu führt, dass jemand für all das, was er dann tut, sich gegenüber dem Betreuungsgericht auch erklären muss. Das ist die eine Maßnahme.
Ja, danke Uli für deine Ausführung dazu. Jetzt hast du zwei, dreimal das Wort Betreuung benutzt. Ich betreue ja meine Kinder auch und vielleicht auch meine Großeltern, aber das ist damit nicht gemeint, sondern etwas anderes, richtig?
Richtig, ja, ja. Also die Betreuung, die ich vielleicht im Alltag für eine Person führe, die ist damit nicht abschließend gemeint, sondern es geht ja darum, dass ich letztendlich mit den Ärzten sprechen darf. Das heißt, dass die ärztliche Schweigepflicht entbunden wird, dass ich überhaupt das Postgeheimnis wirklich offiziell machen darf oder dass ich andere Tätigkeiten für diese zu betreuende Person durchführen darf. Und das geht nur über eine Bestellung vom Gericht. Das heißt, ich bin dann ein amtlich bestellter Betreuer, der halt die ganzen Geschäftstätigkeiten, die sonst die zu betreuende Person machen würde, halt dann durchführen muss. Und das hat natürlich eine ganz andere Verpflichtung auch zur Folge, bis hin, dass ich halt gegenüber dem Gericht auch darstellen muss, was habe ich eigentlich getan, wofür habe ich möglicherweise Geld ausgegeben, warum habe ich Entscheidungen so gefällt. Und das hat nichts mehr mit der liebevollen Betreuung als Angehöriger im eigentlichen Sinne zu tun.
Uli, vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir diesen Unterschied unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären. Uschi, wir haben schon den Begriff Patientenverfügung gehört, also ein drittes Instrument neben der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung. Was versteckt sich hinter dem Begriff Patientenverfügung?
Also in der Patientenverfügung lege ich fest, wie ich medizinisch behandelt werden möchte, wenn ich es nicht mehr selbst entscheiden kann. Solange ich noch mir eine Meinung bilden kann und die äußern kann, gilt diese Patientenverfügung noch nicht. Also ich kann schwer krank auf der Intensivstation liegen und mich äußern und mir vorher eine Meinung bilden, dann kommt die nicht zum Zuge. Sondern erst, wenn ich das nicht mehr kann, dann gebe ich in der Patientenverfügung einen roten Faden vor, wie ich mir diese medizinische Behandlung vorstellen könnte. Mhm. Keiner weiß, wann sie zum Zuge kommt, aber ein roter Faden ist dann für den Arzt oder das Personal sehr wichtig.
Danke für die Ausführung. Jetzt hast du so beschrieben, die Patientenverfügung gilt für den Moment, wo ich selber nicht mehr entscheiden kann. Was können das für Situationen sein, Uschi?
Also einmal geht es ja darum, dass ich vielleicht verunfalle und dann nicht ansprechbar bin. Oder ich bekomme einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, bin nicht in der Lage mehr, mir meine Meinung zu bilden und sie zu äußern. Oder ich bin hochgradig dement. Auch das würde dazu führen.
Mhm. Verstehe ich also richtig, dass die Patientenverfügung zum Einsatz kommt, wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr in der Lage bin, für mich selber Entscheidungen zu treffen oder eine wie auch immer geartete Reaktion durch Kopfnicken, Kopfschütteln oder Schrift zu geben und sich dann Behandlungsszenarien stellen, die jemand anders für mich entscheiden soll.
Ich habe sie ja in einer Patientenverfügung selbst entschieden, im Groben. Nicht jemand anderes entscheidet, sondern ich habe entschieden, wie ich mir das vorstelle in gewissen Situationen.
Ah, okay, das heißt, ich selber setze mich schon damit auseinander, was ich in der jeweiligen Situation an Behandlung wünsche. Und der oder die von mir Bevollmächtigte muss gar nicht unter Druck entscheiden, sondern sie kann dann ja schon nachlesen, was ich mir für meine Situation gewünscht habe, richtig?
Ja, genau so ist es. Also meine Angehörigen oder derjenige, der die Vorsorgevollmacht hat, muss nicht mehr entscheiden, sondern ich habe vorher entschieden. Und zum Beispiel bei mir ist es mein Sohn, der muss nun nicht entscheiden, ob ich was zu essen kriege oder ob ich ernährt werde oder Flüssigkeit bekomme, sondern das habe ich vorher für bestimmte Fälle so entschieden.
Ah, ein ganz wichtiger Merkposten, dass man damit ja auch ein bisschen Druck auf Angehörige und Freunde und Familie nehmen kann, weil sie schon wissen, was ich mir selbst vorstelle. Uli, aus deiner Beratungspraxis in den Vorträgen, ist das ein Punkt, der die Menschen, die zu uns kommen, eher begeistert oder eher abschreckt?
Es ist ein Punkt, der die Menschen sehr nachdenklich macht. Also in unserer Beratung stellen wir immer wieder fest, wenn wir das Thema Vorsorgevollmacht besprechen, das geht ganz locker, das geht ganz gut. Da sagen wir auch immer, mit dem Thema kannst du in einer Stunde und bei einer Flasche Wein mit deinen Angehörigen alles besprochen haben und bei der Patientenverfügung wird es sehr ernst. Weil irgendwann fangen die Menschen halt wirklich an, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich in meinen letzten Lebenstagen? Denn die Situationen beziehen sich natürlich immer auf die letzte Lebensphase. Und dann stellen wir wirklich fest, dass es nicht darum geht, irgendwelche Kreuze zu setzen, sondern sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was kann ich eigentlich in dieser letzten Lebensphase für mich richtig oder falsch machen. Und die Möglichkeit ist ja auch gegeben, dass man sagt, man macht alle Maßnahmen weiterhin, weil jemand glaubt, die Wunderpille kommt noch. Es kann aber auch sein, dass die Menschen sagen, also ich will möglichst ein schnelles Ende herbeiführen. Mhm. Und das merkst du in diesen Beratungen letztendlich, wie die Menschen ernsthaft werden und nach der Stunde dann wirklich belastet sind.
Also ein durchaus etwas schwermütiges Thema, was aber sicherlich, also im Begriff des Wortes Vorsorge, auch ein bisschen Druck und Entlastung dann für Angehörige und Freunde bringt. Uschi, aus eurer Beratungspraxis vor Ort, wenn ihr die Menschen dann ins Nachdenkliche bekommen habt zu diesen schweren Themen, habt ihr noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man das mit Angehörigen, Freunden, Familie gut thematisieren kann?
Also ich denke, man sollte sich mit der Familie oder mit den Angehörigen jeweils zusammensetzen. Und derjenige, der die Vorsorgevollmacht übernehmen soll, wenn ich mir das wünsche, muss ja auch damit einverstanden sein. Und ich muss alle Punkte besprechen. Was mir noch bei der Patientenverfügung wichtig wäre, ist, dass die Ärzte heutzutage gesetzlich verpflichtet sind, sich dran zu halten. Das Gesetz haben wir seit 2009. Und das war ja vorher nicht so. Da hat man immer gedacht, na ja, was man da so aufschreibt, da hält sich keiner dran. Nein, der Arzt macht sich strafbar. Wir entbinden aber auch den Arzt mit der Patientenverfügung von verschiedenen Dingen, die er normalerweise vielleicht getan hätte. Eigentlich ist er ja zum Leben erhalten verpflichtet oder Leben, ja, das Leben zu erhalten. Aber hier kann er auch unterlassen und dazu ist er gesetzlich befugt.
Ich darf vielleicht ergänzen, dass das für Ärzte auch eine große Erleichterung sein kann, ne? Weil die freuen sich ja auch darüber, wenn jemand so vorgesorgt hat und eigentlich nur noch in Absprache mit Angehörigen dann überlegt werden kann, was sollen wir denn noch tun oder was sollen wir auch lassen. Das dient also nicht nur dem Betroffenen, der dort liegt, den Angehörigen, die mitentscheiden müssen, sondern auch den Ärzten und den Pflegern zu wissen, was noch notwendig ist oder was man auch lässt.
Vielen Dank für euren Beitrag. Wir werden oft auch gefragt, wie sich das bei Kindern, vor allen Dingen den eigenen, dann verhält. Da kann ich schon mal vorweggreifen, dass die Instrumente, wie wir sie jetzt beschrieben haben, für diese Anwendungsfälle leider nicht zum Tragen kommen. Es liegt ein bisschen an der Verfasstheit unserer Gesetze an der Stelle, dass bei der Frage, wer das Sorgerecht für Kinder hat, wenn mir als Vater, als Mutter etwas zustößt, in Deutschland immer über ein Familiengericht entschieden wird. Das heißt, in jedem Fall entscheidet ein Familiengericht, wer im Falle meines Ablebens oder meiner nicht mehr Erziehungsfähigkeit für meine Kinder sorgen soll, das Familiengericht angehört wird. Und es gibt dadurch durchaus die Möglichkeit, dann den eigenen Kindern an geeigneter Stelle sowas wie ein Schriftstück oder einen Wunsch aufzuschreiben, mit wem man dazu gesprochen hat. Und das Gericht ist dann durchaus dazu verpflichtet, sofern es davon Kenntnis hat, natürlich mit den betroffenen Menschen dann auch zu sprechen. Aber es werden auch immer die Kinder angehört, ob sie das denn wollen. Mit anderen Worten, ich als Vater oder als Mutter kann eben nicht festlegen, dass im Falle meines vorzeitigen Ablebens automatisch mein bester Freund oder meine Freundin in die Erziehung geht, sondern es wird immer von einem Gericht entschieden. Jetzt haben wir bei den Instrumenten schon gehört, wir müssen immer irgendwie jemanden bevollmächtigen oder da eintragen, das Gespräch suchen. Wie geht denn das? Wen suche ich denn da aus? Was ist dabei wichtig, Uschi?
Also im günstigsten Falle habe ich ja einen guten Familienverband und kann Ehepartner, Partner, Lebensgefährte oder meine Kinder einsetzen, wenn ich mit denen vorher gesprochen habe, ob sie das auch gerne tun würden. Und wir raten eigentlich dazu, sich auch eine zweite Person auszusuchen, weil sich der eine auch mal verflüchtigen kann durch Krankheit oder Tod. Dass es noch einen zweiten gibt, bei dem wir aber dann eine Rangfolge festlegen müssen. Wer ist der Erste und sind die Nachfolgenden? Zusätzlich raten wir, eine Vorsorgevollmacht im Original zu Hause zu lassen. Und demjenigen vielleicht eine Kopie zu geben, damit er nochmal darüber informiert ist, was da alles drin steht. Aber wir haben alle schon mal gehört, dass es einen Knas in der Familie gibt oder Streit. Und ich möchte vielleicht denjenigen nicht mehr weiterhin bevollmächtigen. Und dann kann ich immer noch mit diesem Original sagen, okay, ich habe es zerrissen und du hast keine Vollmacht mehr von mir.
Ich glaube, ein wichtiger Hinweis. Uli, wenn wir das dann so haben, macht es dann nicht auch Sinn, zwischendurch mal draufzuschauen im Sinne von Aktualisierung? Also ich meine, das Leben ändert sich ja. Ich habe vielleicht Knatsch mit meinem Bruder oder mit meiner Partnerin oder mit meinem besten Freund. Was ratet ihr den Ratsuchenden?
Also bei der Vorsorgevollmacht ist es erstmal so, wenn man die ausgefüllt hat und eine Kopie demjenigen gegeben hat, der Vollmachtnehmer ist, und man nicht das Gefühl hat, dass jetzt da irgendwie ein Streit entsteht, dann ist eine Wiedervorlage nicht zwingend notwendig, sofern man denn alle Punkte wirklich dort auch geklärt hat. Interessant wird es natürlich dann, wenn man nicht mehr das Vertrauen besitzt und dann sagt, also die Vollmacht möchte ich gerne zurücknehmen. Das hat Uschi ja gerade erklärt. Bei dem Instrument der Patientenverfügung sehen wir das durchaus anders. Da raten wir eigentlich wirklich alle anderthalb, zwei Jahre vielleicht mal die Patientenverfügung sich wieder vorzunehmen und zu schauen, sind denn diese Themen, die ich hier angekreuzt habe, noch wirklich so aus meiner Sicht richtig angekreuzt. Warum das? Weil letztendlich ich mich natürlich in meinem Leben weiterentwickeln und vielleicht andere Perspektiven habe oder vielleicht auch in der Zwischenzeit ein Krankheitsbild habe, was mir auch dort wieder eine andere Entscheidung herbeiführt. Deswegen ist die Patientenverfügung sicherlich sinnvoll, immer wieder vorzunehmen. Bei der Vorsorgevollmacht eigentlich nur, wenn halt wirklich man den Eindruck hat, ich muss vielleicht jemand anderen eine Vollmacht aussendigen.
Danke für die Ausführungen. Jetzt haben wir ja heute schon sehr viel zu den Instrumenten gehört, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, das Thema mit Kindern, die Aktualisierung. Wie kann man das alles an einem Ort vereinen? Habt ihr da eine Antwort zu?
Ja, natürlich. Wir haben, und das habe ich ja eingangs bei meiner Vorstellung schon gesagt, diesen schönen Vorsorgeordner der AWO. Und der sieht natürlich nicht nur vor, dass man dort die Unterlagen, die Bevollmächtigung dokumentiert, sondern letztendlich gibt es ja noch viele andere Themen, die halt ein Mensch, der halt für mich dann auf einmal tätig werden soll, wissen muss. Und da macht es natürlich Sinn, das in einem zentralen Ordner zu haben. Ich sage immer bei unseren Besuchern das schöne Beispiel meiner 86-jährigen Mutter. Die hat einen großen Wohnzimmerschrank und sagt immer zu mir, Junge, du weißt ja, wo die Sachen sind, mach den Schrank auf und dann soll ich da finden, was gerade aktuell und wichtig ist. Das kann man so machen, das sollte man aber nicht so machen. Und dieser AWO-Vorsorgeordner gibt einem mit vielen, vielen Stichworten die Möglichkeit, wirklich seine wesentlichen Merkmale zu strukturieren und auch in einem Ordner zu hinterlegen, sodass jemand, der für mich tätig wird, halt wirklich auch sagen kann, das sind die Ansprechpartner bei der Krankenkasse, das sind die Ärzte, mit denen Kontakt besteht, etc. Also ein hervorragendes Instrument, um halt über die Vorsorge hinaus auch wirklich Struktur reinzubringen.
Vielen Dank. Uschi, du begleitest uns ja schon 13 Jahre und damit auch 13 Jahre den AWO-Vorsorgeordner. Ich kann sagen, der hat sich über die Jahre natürlich auch immer Stück für Stück weiterentwickelt, ist an die aktuellen Rechtsprechungen angepasst worden, berücksichtigt auch immer alle Aktualitäten, die von der Gesetzgebung oder vom Verfassungsgericht oder anderen Akteuren gesetzt werden. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal beschreiben, wo der Mehrwert eines solchen Ordners liegt.
Ich glaube, der Mehrwert liegt darin, dass wir wirklich alles in einem Ordner haben, was diese Person, die ihn ausgefüllt hat, betrifft. Wir haben wirklich alles umfassend mit drin. Ob das jetzt, wie Uli eben schon sagte, Krankenkasse, Finanzamt, Versicherungen, alles ist da drin. Ebenso ein Notfallkapitel, sodass ich da meine Medikamente drin stehen habe oder ich habe einen Arztbrief drin. Ich weiß aus eigener Situation, dass es ganz schön wichtig ist, wenn der Notarzt fragt, welche Medikamente werden dann genommen, dass ich nur einen Zettel daraus nehmen muss. Denn vieles geht ja in einer Aufregung dann auch schnell verloren. Wichtig finde ich auch, dass die Angehörigen wissen, okay, das ist da alles drin. Jeder hat schon mal die Situation, wie Uli sie eben beschrieben hat, erlebt. Ich habe sie auch mit meinem Schwiegervater 2010 erlebt. In vielen, vielen Ordnern war alles verteilt. Und dann muss man sich auf einmal damit zurechtfinden. Der hat weit weg gewohnt von uns, sodass man auch gar nicht wusste, wo hat er denn die Sachen alle. Das ist ganz wichtig, dass wir das alles hier zentral an einer Stelle haben.
Und dabei unterstützt der AWO-Vorsorgeordner, angefangen bei persönlichen Daten, die man aufschreiben kann über Steuernummer, Kfz-Versicherung, Hausratversicherung, was man alles so hat oder eben nicht hat und dann sich Stück für Stück vorrobbt zu den ja vielleicht auch etwas schwierigen Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Im Übrigen ein hochwertiges Printprodukt, also Ordner im wahrsten Sinne des Wortes, wo man Unterlagen auch dazu heften kann, Mitgliedschaften, Steuernummern, Versicherungsnummern, damit man eben alles auch an einem Ort hat und für den Fall, dass man es braucht, eben alles auf einen Blick hat. Wenn wir uns anschauen, diesen Ordner und ich den vielleicht auch haben möchte, Uli oder Uschi, wie komme ich an diesen Ordner ran?
Also den Ordner zu bekommen ist kein Problem, den kann man online bestellen und es gibt auch eine eigene Seite für das Thema von der AWO, nämlich www.was-wirklich-wichtig-ist.org. Ja, es hört sich kompliziert an. Ist aber letztendlich die richtige Seite dafür und dort kann man nicht nur den Ordner bestellen, sondern man kann auch weitergehende Informationen bekommen und man kann auch die Vordrucke runterladen, wobei ich schon sage, die Vordrucke alleine sind es am Ende nicht. Ja, man kann dort die Kreuze setzen, aber der Ordner gibt halt sehr viele wichtige ergänzende Informationen auch dazu und insofern ist es dann ein Gesamtpaket sicherlich, was man dort sich bestellen kann.
Uli, vielen Dank. Wir sind ja hier auf einem digitalen Kanal, das ganze Podcast in euren Ohren da draußen. Gibt es auch eine digitale Variante?
Es gibt von dem Ordner auch eine digitale Variante, ja, die kann man auch runterladen.
Kann man dann auch über die Seite bestellen. Dort erhaltet ihr dann ein personalisiertes PDF, was entsprechend beschreibbar ist und im Layout und mit den Inhalten den gleichen Umfang bietet wie das Printerzeugnis. Liebe Uschi, lieber Uli, wir haben jetzt schon ganz viel zum Thema Vorsorge gehört. Wenn wir vielleicht noch am Ende dieser Reihe noch mal kurz zusammenzufassen, Uschi, in einem Satz. Warum ist Vorsorge für dich so wichtig?
Also ich finde für mich die Vorsorge wichtig, dass ich alles geregelt habe und es so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle und wünsche.
Das ist ein schöner Appell und natürlich, Uli, auch an dich die Frage. In einem Satz, warum ist das so wichtig?
Es ist auch wichtig für meine Angehörigen, dass die nicht noch sich große Gedanken machen müssen, wo finde ich eigentlich was, sondern wirklich wissen, Ich habe vorgesorgt.
Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten damit einen Beitrag leisten. Ich kann das nur unterschreiben. Es lohnt sich, diesen manchmal etwas schwierigen Themen auch anzunehmen. Es macht ein gutes Gefühl, wenn man es am Ende auch erledigt und ausgefüllt und gut vorgesorgt hat. Ich bedanke mich sehr herzlich, Uschi, bei dir und Uli, bei dir für das Kommen heute, für den regen und intensiven Austausch und wünsche uns allen jetzt noch eine gute Zeit.